Du hast es bestimmt schon gehört und vielleicht machst du es sogar selbst. Bäume umarmen. Ja? Es gibt die, die darin was ganz Schönes irgendwie spüren oder bei sich ankommen fühlen. Ich kann dazu eigentlich kaum mehr sagen, weil ich gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich das Konzept da drin so. Ne? Ich weiß, ich bin mal mit jemandem spazieren gewesen und diese Person fand das sehr gut und umarmte dann Bäume und lud mich ein, es auch zu tun. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht. Es gibt aber auch den, also das ist ja eine sehr innige Angelegenheit, ne, umarmen. Es gibt sogar den Baumkuss. Schon mal gehört? Den Baumkuss? Hier ist aber nicht der Mensch, der den Baum küsst, sondern die Bäume küssen sich sozusagen untereinander. Das haben wir alle schon irgendwo mal gesehen. Und zwar, wenn zwei Bäume, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, sich mit ihren Ästen oder Stämmen berühren, ne? So, das kann ja beim Wachsen dann so passieren, und die verwachsen dann. Und das nennt man, also die Stellen, wo die sich treffen und mit ihren Rinden eine Einheit eingehen, das nennt man Baumkuss. Und es ist interessant, weil die gehen dann wirklich eine Einheit ein und können sich dann so gegenseitig versorgen. Wir sehen jetzt auch mal diese Bilder, wo das sich darstellt, ne, über diese Rinden. Dieses Bild beschreibt eigentlich ganz gut das, was Jesus im Johannesevangelium im Bild des Weinstocks anspricht. Was nämlich, dass zwei unterschiedliche Personen so sehr in Verbindung miteinander sind, dass sie zu einer Einheit werden. Und Jesus spricht dann von der Einheit von Weinstock und Rebe. Ja? Die sind erst einmal für sich genommen separat, aber sie gehen eine sehr intensive und innige Verbindung ein. Diese Rede vom Weinstock in Johannes 15, die zählt eigentlich schon zu den Abschiedsreden Jesu. Das ist jetzt nicht nur als schönes Bild gemeint, sondern hier ging es Jesus wirklich um etwas, denn er weiß, ich werde bald zurückkehren zum Vater und ich werde dann meinen Jüngern nicht mehr so unmittelbar nahe sein können. Und nun stellt er die Frage, ist bei ihnen angekommen, was ich ihnen vermitteln wollte. Darum geht es in den Abschiedsreden. Ist bei ihnen angekommen, was ich ihnen vermitteln wollte. Die Frage ist nicht nur, können sie sich auf zwei Beinen halten, so ne, hat ihr Glauben das Laufen gelernt, sondern ist ihr Glaube selbstständig? Ist ihr Glaube vital, stark, reif? Sind sie geistliche Selbstversorger oder brauchen sie immer einen, der ihnen so beim Laufen zur Seite steht, wie ein großer Bruder? Denn Jesus als ihr großer Bruder würde bald nicht mehr so unmittelbar da sein. Und Jesus ist bewegt von der Frage, ob diese Verbindung zu ihm halten wird. Und das ist mit den Worten vom Weinstock gemeint. Er will noch einmal die Frage stellen, wie sie an ihm dranbleiben können, wie die Verbindung zu ihm halten kann. Ich lese jetzt diese Rede Jesu aus Johannes 15. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht bringt, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit des Vaters, meines Vaters, offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Ich habe aus Platzgründen diese so auszugsweise aus Johannes 15 gelesen, aber das so die wesentlichen Aussagen stehen drin. Und ich möchte anhand dieses Textes mal fragen, welche Hilfestellungen gibt uns Jesus, um an ihn dran zu bleiben, damit die Verbindung hält. So nenne ich auch die Predigt, bleib dran und halte die Verbindung. Für viele gläubige Menschen, vielleicht ist das ja auch für dich so der Fall, ist das Bild von der Rebe und dem Weinstock sehr vertraut. Jesus hat ja viel in Bildern gesprochen, da sind ja auch viele schöne Bilder dabei, ne, so Schatz im Acker und die kostbare Perle und das ist dann alles so kindgerecht und kann man schön malen und Bilderbücher und hin und her. Aber das ist alles gar nicht so putzig, wie es vielleicht aussieht. Als Jesus das sagte, sprach er vor jüdischen Menschen und die waren schlagartig im Bilde, was gemeint ist. Denn das ist kein Bild, das er sich jetzt ausdenkt, weil er gerne Weintrauben isst, sondern diese Aussage ist deswegen so erstaunlich, sie kommt aus dem Alten Testament, denn im Alten Testament ist das Bild des Weinstocks ein Bild für Israel, für das Volk Gottes. Und Gott ist der Weinbauer, der sich um diesen Weinstock kümmert, damit sein Ertrag reich ist. Und jetzt kommt Jesus und das ist also fast ein bisschen provokativ, ne? Ist also alles andere als nett illustriert. Jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ne? In Klammern, ich bin das Volk Gottes. Das ist also eine heftige Aussage. Jesus sagt, wer im Bund mit Gott sein will, der braucht mich. Der braucht die Verbindung zu mir. Wer im Bund mit Gott sein will, der braucht mich. Jetzt können wir einfach mal fragen, warum war das denn überhaupt nötig, dass es da einen anderen Weinstock gibt? Was war denn mit dem Alten, also dem Ersten, mit Israel? Warum musste was Neues her? Die Antwort könnte man sehr vielfältig zusammensetzen, aber ich stauche sie mal zusammen. Irgendwie wollte dieses auserwählte, berufene, geheiligte Volk Gottes nicht mehr mitmachen. Haben sie nie so schriftlich von sich gegeben, aber irgendwie gab es da so Bremswirkungen, ne, die aus ihnen herauskamen und sie wollten nicht mehr mitmachen. Das kann man nun leider ja auch nachlesen in der Bibel, Jesaja 5. Da sagt Gott, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan hätte? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, dieser Weinstock, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Ja, also Gott steht vor diesen Menschen und sagt nicht, ja, ich bin Gott und lebt euer Leben, alles easy, ne? Irgendwann sehen wir uns, sondern er sagt, ich kümmere mich nicht nur, sondern ich warte auch auf den Ertrag. Ne? Und das fragt Gott mit einiger Deutlichkeit. Wo ist der Ertrag? Ich dünge, ich schneide, ich gucke und sehe zu, dass das, was wird hier mit diesem Weinstock, aber wo ist der Ertrag? Und er fragt diese Menschen, warum ist euer Leben so leer? Warum ist so wenig von mir in euch? Und ich kann es nicht gut genug beschreiben, aber irgendwie hat Israel diese Berufung schleifen lassen, irgendwann sogar aufgegeben. Und jetzt können wir sagen, okay, traurig, ist das das Ende vom Lied? Nein, Gott fängt nochmal an, weil er nicht aufhört, an die Geschichte mit uns zu glauben, und er fängt in Jesus nochmal an. Und dieser neue Weinstock begegnet uns in seinem Sohn. Und das ist an Jesus immer wieder auch zu erkennen, wenn man ihn in den Evangelium wenn man ihm in den Evangelien begegnet, da ist jemand, der diese Berufung, Gott zu repräsentieren, lebt. Das ist auch deine Berufung. Du bist berufen, Gott zu repräsentieren. Und Jesus lebt das unverfälscht, ungeteilt. Seine Liebe ist echt. Er ist wirklich gut und er hat ein dienendes Herz, durch das er unglaublichen Einfluss hat auf Menschen. Sein Leben ist geistlich ertragreich und er sagt, ja, das mache ich jetzt nicht für mich, sondern ich nehme dich mit rein. Werde ein Teil des Weinstocks. Und das ist so wichtig, also durch ihn, das kann man ja auch immer wieder sehen, durch ihn, wo er auftrat, wussten sich Menschen Gott näher, spürten oft, Gott ist da, wow. Das, ne? Und Berufung heißt, dass das Leben Jesu durch dich zu anderen fließt, dass du Gott repräsentierst, nicht um dir selbst darin zu gefallen, sondern um guten Einfluss zu haben, geistlich ertragreich zu leben. Mit Gott nicht sagen muss, oh Mann, wie leer ist dein Leben? Und ich will es gleich mal vorweg sagen, weil so eine Aussage, die könnte ja auch geeignet sein, um Druck zu machen. Also, dein Leben ist so leer. Ändere das. Tu was. Aber das sage ich nicht. Und das sagt Jesus vor allen Dingen nicht. Es geht hier um eine Verbindung. Und in diesen ersten 10 Versen des Bibeltextes, den ich da gelesen habe, kommt das Wort bleiben allein 10-mal vor. Ja? Jetzt frage ich mal, ist bleiben eine Aufforderung, was zu tun? Klingt erstmal für mich nicht so. Ne? Bleiben heißt so, ja, dann bleibe ich halt und gehe noch nicht oder so. Es geht um das Bleiben. Und ich möchte jetzt mal fragen, was heißt das konkret, zu bleiben, bei Jesus zu bleiben? Die erste und wichtigste Aussage lautet, bleib in seiner Nähe. Bleib in seiner Nähe. Das will ich ein bisschen erklären, was ich damit meine. Also viele Christen und Christinnen sind ja regelrecht gequält von der Frage, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Ich möchte alles richtig machen, ich möchte auch irgendwie geistlich produktiv sein, vielleicht sogar erfolgreich, keine Ahnung. Und dann fragen sie, wie kriege ich das raus, was Gott von mir will? Das ist dann wie so ein geheimnisvoller Plan, der Wille Gottes, wie kriege ich das raus? Ne, wir stehen ja oft auch vor wichtigen Fragen. Also was könnte eine wichtige Frage sein? Soll ich diesen Beruf hier, diesen Berufsweg einschlagen? Wechsle ich die Firma, soll ich die heiraten oder die oder kaufe ich das Haus? Das sind ja alles wichtige Fragen. Da möchte man, dass der Wille Gottes sich da drin wiederfindet. Ist dann aber manchmal wie ein geheimnisvoller Plan, ne? Man kommt irgendwie nicht rein. Aber Jesus sagt, das, was Gott von dir möchte, ist kein geheimnisvoller Plan, sondern eine Verbindung. Bleib in Verbindung mit mir, sagt Jesus, und dann kommt dein Leben, das Gott für dich hat, zustande. Das klingt so simpel, aber es stimmt. Das eigentliche Thema deines und meines Lebens ist, die Nähe Jesu zu suchen und in ihr zu bleiben. Und aufgrund dessen erschließt sich dann oft und meist alles andere. Ich habe es erlebt. Es geht nicht darum, detailliert den Willen Gottes zu kennen, sondern es geht darum, Jesus besser kennenzulernen. Und das ist merkwürdigerweise schon der Wille Gottes für dein Leben. nicht detailliert wissen, was Gott alles will, sondern Jesus besser kennenlernen, bei ihm bleiben. Das ist der Wille Gottes für dein Leben. Und hier möchte ich mal zwei Zeugen aufrufen, in Form von Zitaten. Meine herzliche Bitte an dich, die merkst du dir bitte, die Zitate, ja? Die sind sogar wert, auswendig gelernt zu werden. 1. Korinther 1, Vers 30, Paulus sagt, Gott hat euch berufen. Ne? Da ist es wieder, Berufung. Das ist eine Lebensberufung. Wenn Gott beruft, Lebensberufung. Gott hat euch berufen. Wozu? Zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ne? Nicht nach Afrika zu gehen, Gemeindemitarbeit, noch mehr zu tun oder was auch immer. Er hat dich berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Sind da noch nähere Ausführungsbestimmungen genannt? Nein. Nähe, Nähe. Und das andere ist auch ein sehr gutes Zitat. Das Wesentliche am Christsein ist nicht die Arbeit, die wir tun, sondern die Beziehung, in der wir stehen. Und der Einfluss, der von dieser Beziehung auf unsere Umwelt ausgeht. Also konsequenterweise müsste ich jetzt Amen sagen, weil da steht alles, was ich heute predigen will. Ja? Das Wesentliche ist nicht das, was du tust, sondern die Beziehung, in der du stehst. Und was dadurch durch dich weiterfließen kann zu anderen. Wow, es ist also gar nicht so kompliziert. Das Wesentliche ist vertraute Nähe. Und wirklich, ich bin über 30 Jahre gläubig. Ja? Aber manchmal, und das ist gar nicht so lange her, als es das letzte Mal wieder so war, da wundere ich mich, dass ein Gott, der zudem noch heilig und mächtig ist, in einer wirklich vertrauten und engen Beziehung mit mir sein will, dem ich vom Herzen her, seinem Herzen so nahe bin, als gäbe es nur mich. Das ist doch unwahrscheinlich. Also er will vertraute Nähe. Er will nicht meine geistlichen Liegestütze und Klimmzüge und sonst irgendwas, sondern er sagt, erst mal bitte bei mir, weil ich suche keine Arbeiter, ich suche, wie Jesus mal gesagt hat, eigentlich eine Braut. Ne? Nun bin ich keine Braut, aber das ist ja dieses Bild für vertraute Nähe. Ne? Und wir denken manchmal, ja, vertraute Nähe, ja, das klappt dann wieder, wenn meine Fragen aufgehört haben, wenn meine Ungewissheiten vorbei sind und wenn ich dann vor allen Dingen auch mal endlich aufgehört habe, meine Fehler zu machen, dann ist diese Beziehung wieder ungetrübt. Aber Jesus sagt, hör auf damit. Ich verlange von dir nicht, dass du keine Fehler mehr machst. Das kannst du auch gar nicht. Ja? Du brauchst und du kannst nicht alles richtig machen, aber du kannst in Verbindung bleiben. Das sagt Jesus. Du kannst in Verbindung bleiben. Und das ist die Aufforderung. Das ist also gerade für so lang gediente Christen und manchmal sind sie auch lang gediente Freikirchler, ist das wichtig zu hören. Es geht um die Verbindung, ist kein Arbeitsauftrag. Ne? Wenn Jesus Arbeitsaufträge hätte weitergeben wollen, dann hätte er nicht das Bild vom Weinstock gewählt, sondern hätte gesagt, ich bin das Reck und du bist der Turner und jetzt fang an. Ja? Dann wüssten wir, okay, das wird anstrengend. Oder wenn er einen Arbeitsauftrag hätte weitergeben wollen, hätte er gesagt, ich bin das Rad und du bist der Hamster und jetzt lauf. Aber er macht's nicht. Er sagt, bleib in Verbindung. Also vieles in deinem Leben hängt von Leistung ab, das mit Jesus nicht. Und jetzt möchte ich es aber noch ein bisschen konkreter werden lassen, weil der Text es eben auch noch mal konkreter macht, wie dieses in Verbindung bleiben konkreter werden kann. Denn ein geistlich ertragreiches Leben ergibt sich ja nicht von selbst. Jesus sagt, bleib in meinen Worten, haben wir gelesen. Bleibt, lasst meine Worte in euch bleiben. Und damit sagt er, lasst diese Worte an euch arbeiten. Nehmt sie wie gutes Saatgut in euch auf und lasst euch überraschen, was das mit euch macht. Und mir ist wichtig dabei zu betonen, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, es geht nicht darum, wie viel du liest, sondern dass du damit in Berührung bleibst, ja, dass du damit in Berührung bleibst. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, seit 3 Wochen einen ganz kleinen Zettel in meinen Hosentaschen, also mit jeder neuen Jeans, die ich anziehe, kommt dieser Zettel wieder rein und ich habe den dann immer mal wieder in der Hand und ich merke, dass er mich immer wieder, dieses Wort, das da steht, dieses Zitat aus der Bibel, immer noch wieder neu anspricht und fragt, und, glaubst du das jetzt? Siehst du dich so? Glaubst du Gott, was er sagt? Versteht ihr? Das ist nicht die große Menge, das ist etwas, was in mir arbeitet. Ein Wort arbeitet in mir. Und Jesus sagt ja selbst, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das Gott gesprochen hat. Und deswegen meine Bitte auch an dich, dass du nicht zum großen Theologen mutierst, sondern dich immer wieder in Berührung bringst mit diesen Worten. Und hier habe ich mal einen schönen Text aufgegabelt. Leider weiß ich nicht mehr, wer den geschrieben hat, aber ich weiß nicht, leider. Ich lese ihn mal vor. Einmal am Tag, da solltest du ein Wort in die Hände nehmen. Ein Wort der Schrift. Sei vorsichtig. Es ist so schnell erdrückt und umgeformt, damit es passt. Versuche nicht hastig, es zu melken, zu erpressen, damit es Frömmigkeit absondert. Sei einfach einmal still. Das Schweigen, Hören, Staunen ist bereits Gebet und Anfang aller Wissenschaft und Liebe. Betaste das Wort von allen Seiten, dann halte es in die Sonne und lege es an das Ohr wie eine Muschel. Stecke es für einen Tag wie einen Schlüssel in die Tasche, wie einen Schlüssel zu dir selbst. Fang heute damit an. Ich bin ganz überrascht, da steht's ja. Ich habe ja das Wort Gottes auch in der Tasche, so, ne? Also hier in meinen Hosentaschen. Steck es wie einen Schlüssel in deine Tasche, wie einen Schlüssel zu dir selbst. Jesus redet dann auch noch davon, dass sein Vater als Weingärtner die Reben beschneidet. Und das machen ja die tatsächlichen Winzer und Weingärtner auch so. Da werden die Seitentriebe entfernt. Ne? Wenn ich das höre und das so dann auf mich beziehe, dann denke ich, ouch, ne? Was heißt das jetzt? Was muss an mir alles weg, ab, schnipp, schnapp? Da könnte man ja schon wieder in so eine Selbstverdächtigung kommen. Aber es geht Jesus darum, dass die Kraft, also diese Lebenskräfte, diese Ströme, nicht in die Blätter rutschen, sondern sie sollen in die Trauben. Ne? Also nicht viel grünes Blattwerk und Rauschen, 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 sondern das, was an Lebensstrom und an kraftvoller Energie da ist, das soll in die Trauben und nicht in die Blätter. Und da hat das Wort Gottes auch immer wieder für mich eine klärende Wirkung, weil es mir zeigt, ist das, wenn ich es lese, ja, ist das, was ich so lebe und tue und bin, Blätterrauschen? Ne? Viel Wind um nichts? Verdient es Aufmerksamkeit? Braucht es Förderung? Wenn nicht, ab, weg. Aber falls doch, dann alles rein da, weitermachen, konzentriert bleiben, aufmerksam bleiben, pushen. Ne? Push die richtigen Dinge in deinem Leben. Und das ist meine Bitte, dass du einfach guckst, ob du dich nicht, du isst ja auch jeden Tag Brot, ne? Also vermutlich irgendwas so mit Mehl. Jesus sagt, ey, du brauchst nicht nur Brot, du brauchst Gottes Wort. Eins am Tag könnte reichen für dich. Okay. Und dann sagt Jesus noch eine weitere Konkretion, bleibt in meiner Liebe. Nun klingt aber Liebe nicht so konkret, muss ich mal sagen. Ne? So Liebe, das ist ja fast ein universeller Begriff. Passt alles rein und doch irgendwie nichts. Aber was er damit gemeint hat, darüber waren sich die Jünger damals schon recht im Klaren. Denn sie waren mit ihm unterwegs und konnten sehen, dass seine Liebe sich nicht in Worten erschöpft, sondern Er distanzierte sich nicht von Wirtschaftskriminellen, sondern nahm sie auf, ließ sich von ihnen einladen. Er ließ sich ansprechen und sogar berühren von Prostituierten, die alle anderen zum Teufel jagten. Er umarmte Kinder, wo alle anderen gesagt haben, weg. Sie wussten, was er meint, wenn er sie zur Liebe auffordert. Aus seinen mitmenschlichen Begegnungen heraus sahen sie es, was er meinte. Und sie wussten auch, was er mit Liebe meint, weil er sie die ganze Zeit über selbst geliebt hat. Diesen Jüngerkreis. Und wir müssen uns vor Augen halten, was das für eine bunte Truppe war. Da waren handfeste Proletarier dabei, aber auch so Schöngeister wie Johannes. Da waren Skeptiker dabei, aber auch so Autonome wie die Zeloten, Freiheitskämpfer. Da war ein Zöllner dabei, die wir heute Wirtschaftskriminelle denken könnten. Die hatte Jesus alle in einen Kreis zusammengeholt und hat gesagt, ich glaube an euch. Aber manchmal liest man auch, dass sie ihm Nerven gekostet haben. Selbst Jesus haben sie Nerven gekostet. Es war also wirklich ein guter Mix. Aber die ganze Zeit über hat er sie geliebt, an sie geglaubt und er nennt sie Freunde. Und nun fordert er sie auf, einander zu lieben und miteinander weiterzumachen, miteinander klarzukommen, aneinander dran zu bleiben. Und ich will mal, Jesus wurde mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt, du sollst Gott leidenschaftlich lieben. Ja? Mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Verstand, mit deinem ganzen Körper, mit all deiner Kraft. Leidenschaft. Ne? Und er sagte das andere genauso. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Warum sage ich das? Gott leidenschaftlich lieben, ja, davon haben wir vielleicht noch einen Begriff. Und das ist dann vor allen Dingen auch die Sache wert. Aber Jesus sagt, es gibt das eine nicht ohne das andere. Schau, ich habe hier ein Hemd an. Dieses Hemd hat eine Innenseite. Ne? Es könnte die Liebe zu Gott sein. Ne? Oh, so innig, ne? So tief. Aber das Hemd hat auch eine Außenseite. Es gibt das Hemd nicht ohne das andere. Und Jesus sagt, du kannst Gott leidenschaftlich lieben, aber auch deinen Mitmenschen. Und dazu fordert er seine Jünger auf. Und Walter Lütti, jetzt kommen noch mal zwei gute Zitate, recht kurz, aber gehaltvoll. Walter Lütti sagt, wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern meinen Nächsten. Und Helmut Thielicke sagt, Liebe macht nicht nur erfinderisch, sondern auch finderisch. Finderisch. Wisst ihr, wir leben in einer Diaspora. Das ist ein jüdischer Begriff und heißt Zerstreuung. Wir leben in einer Diaspora. Wo sind die denn alle? Wo ist denn die Gemeinde? Ne, ihr seid da, lasst euch alle umarmen. Aber wir können uns einfach nicht mehr so treffen, wie wir das konnten. Und du zu Hause wärst vielleicht auch gern hier und denkst dir, in meinem Alter, mit meiner Gesundheit oder mit allem sonst, was mich bewegt. Und deswegen ist es umso wichtiger, um in dieser Jesus-Verbindung zu bleiben, auch die Frage zu stellen, haben wir diese finderische und erfinderische Liebe, die es uns erlaubt, diesen Auftrag zu leben. Und wisst ihr, Jesus sagt nicht, ich möchte, dass du fromm wirst und deswegen bitte verinnerlich Johannes 15, weil dann bist du ein frommer Mensch, dann liest du die Bibel, betest vielleicht auch noch und bist immer schön lieb. Ne? Nein, er sagt das seinen Jüngern, aber genauso auch uns, weil er sagt, ich gehe und ihr werdet mit mir zusammen einen großen Auftrag leben. Ich schicke euch zu den Menschen. Ich schicke euch in alle Welt. Aber diesen Auftrag, diese heilige Berufung könnt ihr nur leben aus einer Verbindung heraus. Hier geht es nicht um Frömmigkeit, so von wegen, ja, ich mache meine geistlichen Übungen und dann bin ich gut drauf. Nein, es ist eine Voraussetzung, um geistlich wirksam und ertragreich zu leben. Und das gilt doch für uns als Gemeinde genauso. Das ist keine fromme Selbstbeschäftigung. Deswegen möchten wir, wir haben hier gerade so einen kleinen Kreis in der Christuskirche von Menschen, die sich fragen, wie können wir diese Verbindung leben, um als geistlich reife, starke, selbstständig glaubende Christen und Christinnen als Christuskirche den Auftrag in dieser Stadt zu leben, auch unter den Bedingungen, die wir haben. Ich sage jetzt einfach mal, mehr demnächst. Ich glaube, ich schließe jetzt. Aber vorher möchte ich dir noch eine Frage stellen. Und die ist nochmal wichtig. Jesaja 42, da heißt es, Gott sagt, und das sagt er über den Messias, ich schaffe dich zum Bund, ich mache dich zum Bund. Zum Bund mit dem Volk, als Licht für die Nation. Ich möchte dich fragen. Jesus ist zum Bund gemacht worden von Gott. Verbindung. Bist du im Bund mit Jesus? Bist du im Bund mit Jesus? Diese Frage ist deswegen so entscheidend wichtig. Bleibt dein Leben geistlich leer oder wird es geistlich ertragreich? Fließt das Leben Gottes durch deine Adern oder fließt dein Ego durch deine Adern? Hast du Leben aus Gott oder hast du kein Leben aus Gott? Diese Frage ist die Frage nach Jesus. Bist du im Bund mit Jesus? Und ich weiß, dass Jesus viel Sehnsucht nach dir hat. Und er freut sich, wenn er mit dir in einen Bund tritt und alle, die hier sitzen, freuen sich auch. Gott segne dich. Amen.